Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Claudia.
Guten Morgen, liebe Anke. Ich höre mich ein bisschen an wie ein, wie sagt man das, wenn die Stimme so kratzig ist, wie durchgefeiert, nein, wie ein Reibeisen. Ne?
Sagt man nicht wie ein Reibeisen? Doch, Reibeisenstimme gibt's ja.
Genau, aber das ist leider nicht, weil ich durchgefeiert habe, sondern weil mich irgendwie eine Erkältung eingeholt hat, was vielleicht im November auch einfach sein darf. Ich, also bitte entschuldigt, falls zwischendurch es zu kratzig wird. Ich freue mich aber sehr, heute mit dir den Podcast zu machen. Sitze hier in meinem Zimmer, gucke mittlerweile auf eine Eiche, die keine einzige, doch, 1, 2, 3, 4 Blätter hängen noch in der Eiche. So einsame Blätter hängen da noch rum. Beim nächsten Wind sind die dann auch weg. Anke, wie geht es dir? Wo bist du?
Du, ich sitze am Schreibtisch, guck raus. Bei mir ist ja, ich habe diese große Tanne im Garten, ist eine Weißtanne. Die fängt jetzt wieder an, die wird jetzt wieder zum Solitär. Aber um die Tanne rum ist schon noch sehr, sehr viel Laub. Alles ist schön verfärbt, gelb und rot. Und ich gucke so richtig schön in einen Herbstwald.
Es ist also neblig. Ihr habt noch Blätter.
Ja, wir haben noch ganz viel, ja.
Ja, vielleicht liegt das hier auch daran, dass ich in der Nähe des Flughafens bin und immer ein bisschen mehr Luftbewegung ist.
Ja.
Vielleicht kann ja auch daran liegen,
Keine Ahnung,
die Blätter schon runter sind. Obwohl da sind noch andere Bäume, die haben noch mehr Blätter.
Machen wir einen Blätter-Podcast.
Ich wollte gerade sagen, das soll ja gar nicht unser Thema sein. Wobei Blätter schon was Schönes sind. Ich sammle im Moment ganz viele mit den Kindern.
Ja.
Und wenn die so voller Stolz ihren Blätterstrauß tragen.
Ja.
Und ich habe eine kleine, die ist so, die ist so schön, ich möchte jetzt überhaupt nicht sagen frech, weil ich finde, das ist für mich nicht negativ behaftet, sondern die ist so neckig, die ist so, die neckt so gerne, so vielleicht so neckig. Und die nimmt dann immer den Strauß von ihrem gegenüber sitzenden Kind und schmeißt den nach oben, weil die Blätter dann so riesen, und freut sich immer total. Das andere Kind freut sich da aber gar nicht drüber. Das ist immer wirklich ein sehr, sehr nettes Bild. Anke, unser Thema heute, das wird sich ja jetzt wieder rauskristallisieren, was unser Thema heute ist.
Ja, ich denke mal, wir haben ja kurz vorher gesprochen, das ist wieder ein bisschen eine Wiederholung, aber das ist das Thema, das immer wieder, wo wir Nachrichten kriegen, wo wir drauf angesprochen werden, und es ist natürlich auch unser Herzblutthema, ne?
Und ich denke, dass vielleicht nicht alle ZuhörerInnen wirklich jede Folge des Podcastes hören. Also ich freue mich natürlich sehr darüber, wenn
Glaubst
sie es
tun. Glaubst du nicht? Also das erwarte ich schon.
Genau. Also wenn ihr diese Folge hört, müsst ihr auch die 24 letzten noch nachhören. Nee, 25.
Das
ist unsere 26. Folge heute. Das heißt, Wahnsinn. Wir hatten letzte Woche Silberhochzeit.
Das habe ich gar nicht dran gedacht.
So, eigentlich haben wir heute Silberhochzeit, Anke, weil heute ist die 25. Folge ja hochgeladen.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch, Anke.
Das haben wir so schön gemacht. Diese vergangenen Monate mit dir waren für mich unvergesslich.
Ja, für mich auch. Und es fühlt sich an wie am ersten Tag.
Ja, genau.
Ich habe mich immer gefragt früher, wie ist denn das so, wenn man so sagt, ja, das fühlt sich an wie am ersten Tag. Also mein Mann, der hört den Podcast nämlich garantiert nicht, deswegen kann ich das hier so sagen. Es fühlt sich an wie am ersten Tag, mit ihm natürlich auch. Aber ich finde, es ist so im Flow. Und ja, so darf es auch die nächsten 367 Folgen mindestens bleiben.
Das finde ich.
Und alle, die
auch
danach noch kommen. Mir macht es eine große Freude.
Mir auch. Und mein Mann hört den Podcast garantiert auch nicht.
Nee.
Nur die Idee von wegen, also ich weiß gar nicht, ob das erstrebenswert ist. Es fühlt sich an wie am ersten Tag. Das möchte ich nicht.
Nee, das stimmt. das möchte ich auch nicht. Also wenn man mal auf eine Liebesbeziehung geht, nee, das möchte ich auch nicht. Das wäre ja viel zu chaotisch.
Ja, und mit dir auch nicht. Ich weiß noch, ich war bei unserem ersten Podcast, war ich wirklich ein bisschen aufgeregt und dachte mir so, oh Gott, jetzt hört uns da jemand beim Telefonieren zu. Ja, und wir sehen uns ja nicht. Ich weiß, also falls jemand jetzt erst einsteigt, wir sehen uns nicht. Wir machen das übers Handy. Wir telefonieren miteinander und es läuft nebenbei, steht vor uns ein Mikrofon und wir reden halt dann so, einfach so. Und aber wir wissen, wie wir aussehen. Okay, lass uns anfangen. Dieses Geplänkel geht den Leuten ja eher auf den Zeiger wahrscheinlich.
Genau, so meldet es mal zurück, ob ihr mehr Geplänkel wollt oder
oh, was Plänkel auch immer. Können wir gut. Ich könnte auch eine Stunde plänkeln.
Ich könnte auch eine Stunde plänkeln, habe ich gar kein Problem. Thema. Also wie gesagt, wir haben ja noch gar keine, also eigentlich kristallisiert sich unser Thema erst während des Podcastes heraus. Wir haben eine Idee, worüber wir reden. Also wir gucken schon, ob wir über Schuhe oder über ein gewisses Thema sprechen. Also es ist so unsere grobe Richtung. Aber der Rest findet sich.
Ja, wobei wir jedes Mal, also es sind die Themen, die sich immer wiederholen. Auch wenn wir mit Schuhen anfangen, kommen wir letztendlich immer wieder auf der Fokus ist halt immer im Prinzip das innere Licht.
Ja, und das innere Licht.
Was ist lichtvoll?
Genau. Der Umgang mit mir und der Umgang mit anderen Menschen. Und jetzt mal völlig ausgeklammert, ob das kleine Kinder sind, alte Menschen, Hunde, das ist eigentlich total egal, sondern überhaupt, was denke ich über mich? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wie gehe ich mit den Dingen um, die auf mich zukommen? Wie reagiere ich da drauf? Und vor allen Dingen, was mache ich dann daraus? Ich hatte jetzt am Wochenende Seminar und auch letzte Woche. Und was im Moment wieder vermehrt ist, das hattest du ja auch schon gesagt, ist so dieses Thema Gewalt in Kitas und Unzufriedenheit mit allem, was da so ist. Und ich bin ja auch in der Gesellschaft für frühkindliche Bindung und da gibt es ja auch einen Podcast und wir sprechen ja viel darüber, dass wir uns wünschen, dass halt sich das verändert, dass die Kitas, die Krippen und Tagespflegestellen überhaupt alle Menschen, die sich um Kinder kümmern, weil das ist nun mal unser Thema, Kinder, also mein, nicht nur in diesem Podcast, also in diesem Podcast ist das Thema Kinder nicht zentral, aber so, womit wir ja sonst arbeiten. Und eins der häufigsten Dinge, und da wollte ich mal fragen, wie das bei dir ist, Anke, ist, dass ganz viele Menschen sagen, ja, aber es gibt ja auch die Guten. Und das ist etwas, wo ich schon sehr, sehr lange, ja, natürlich gibt es die Guten und auch mein allergrößter Dank an jeden Menschen, der gute Arbeit in Kitas leistet. Ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen.
Ja, also ich erlebe das momentan eben auch. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal oder vorletzte Mal gesagt. Ich bekomme wieder vermehrt Mails, wo Menschen davon berichten, was alles nicht gut läuft in Kitas und auch in Schulen, komischerweise mittlerweile. Mit Schulen habe ich ja gar nicht so viel zu tun. Und ich war jetzt auch selber wieder viel in Einrichtungen und habe auch da immer wieder die Rückmeldung gekriegt, dass es eben was alles schief läuft und so weiter. Und ganz spannend zum Beispiel, in sämtlichen Einrichtungen, in denen ich jetzt war, da war nirgends Personalmangel, zumindest nicht in den Gruppen, in denen ich war. Es war zum Teil ein Spitzenpersonalschlüssel. Ich war neulich irgendwo, da waren zwei Erwachsene, zwei Kinder. Und dennoch wird sehr, sehr viel erzählen natürlich Menschen von den Nöten, die sie haben, die ich auch alles sehr, sehr gut nachvollziehen kann. Ich merke nur auch, es wird oft, wenn so Dinge auch wirklich relativiert, wo Gewalt relativiert wird, von wegen, das ist doch alles nicht so schlimm und es kommt auch wieder dieses Thema hoch, hat uns doch auch nicht geschadet und wir dürfen ja gar nichts mehr machen und ist das jetzt schon Gewalt und das und das und das und ganz großes Thema Adultismus natürlich. Und wenn ich dann irgendwie was sage, ich habe gestern ein anderes Beispiel, ich habe gestern, weil es gerade eben so wieder hochkocht, ich weiß gar nicht, warum das gerade so hochkocht, einen Post gemacht, von wegen mein Cover gepostet, Seelenprügel-Cover, und dann eben hingeschrieben, von wegen, weil es halt immer noch Thema ist, fange ich nochmal von vorne an. Das habe ich auch gerade wirklich vor, da nochmal Gas zu geben. und da vielleicht noch mal ein paar Leute mehr wach zu kitzeln. Und dann kommen eben unter so einen Post, der war weder provokant noch sonst was, also für mich war er nicht provokant, kommt dann eben auch von wegen, ja, aber es gibt auch Gute. Und ich glaube halt, oder ich frage mich, warum müssen Menschen so wahnsinnig in diese Verteidigungshaltung gehen mit diesem ja, aber? Ich habe ja, wir sagen ja nicht, es gibt nur schlechte Einrichtungen, nur es gibt Studien. Das ist nicht unbedingt nur unsere Meinung, es ist auch unsere Erfahrung und dadurch bildet sich ja auch eine Meinung irgendwann. Nur wir haben ja, die Studienlage ist ja relativ klar, was die Qualität der Einrichtungen angeht. Und ich kann mich da jetzt auf die, sagen wir mal ganz, ganz positiv, ich kann mich jetzt auf die, sagen wir mal 80%, auf die, andersrum, auf die 20% gute Einrichtungen konzentrieren. Ich kann aber auch sagen, ich kümmere mich mal um die 80, in denen es nicht so prickelnd läuft.
Ja.
Und die Zahlen sind ja noch anders. Wir haben ja, so viel ich weiß, 97,3. Und ja, genau. Zumindest eine Studie, die das aussagt. Und ein paar andere sind auch nicht ganz weit von davon entfernt. Und ich glaube, das macht was. Menschen fühlen sich vielleicht schuldig, vielleicht schämen sie sich auch ein Stück weit. Und mir ist immer ganz wichtig, ich glaube, ich habe in Seelenprügel, also gefühlt auf jeder dritten Seite irgendwo stehen, dass natürlich nicht alle Fachkräfte mit den Kindern gewaltvoll umgehen. Also das wäre ja auch kaum zu ertragen. Nur, also für mich ist der normal, also wäre der wünschenswerte, in Anführungszeichen, Normalzustand der, dass Menschen von Haus aus, wenn sie in diesem Beruf arbeiten, liebevoll mit Kindern umgehen. Und das haben wir nicht. Und das sehe ich in der Praxis nicht. Und ich habe in der letzten Zeit, wo ich jetzt war, nirgends. Nee, das stimmt nicht. Also, da habe ich sehr wenig körperliche Übergriffe gesehen. Ich habe ganz viel das sogenannte Versagen des emotionalen Echos gesehen, wo einfach Kinder da sitzen mit leerem Blick, spielen so ein bisschen vor sich hin, aber spielen nicht wirklich, sind nicht versunken. Und das ist für die Kinder, sind es die denkbar schlechtesten Bedingungen.
Ich denke, auch wenn du so ein kleiner Mensch bist und bist in einer Umgebung, wo du kein Gegenüber hast und niemanden hast, der dir Dinge spiegelt, aber du ja in dem Alter, wir sprechen ja meistens von der Altersgruppe 0 bis 3, du aber jemanden brauchst, der dir die Welt erklärt, weil du ja nur am Gegenüber dich selber und die Welt auch erfahren kannst.
Genau.
Und wenn du dann da sitzt, weil du einfach nicht explorieren kannst, weil dir der sichere Hafen fehlt, weil du jetzt überhaupt nicht weiß, was du machen kannst, weil die Sicherheit nicht gegeben ist, auch der Kreis der Sicherheit, da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, auch fachliche, in denen sich Kinder bewegen. Und wenn sie außerhalb dessen sind, sind sie in einer Art, ja wie so in einer Art Starre, weil es gefährlich ist. Ihr kleines Gehirn kann ihnen nur signalisieren, die Sicherheit ist nicht da, bitte sei vorsichtig, es droht Gefahr. Der Säbelzahntiger könnte eventuell doch noch mal um die Ecke kommen. Das weiß ja dieses kleine Kind noch nicht. Und wenn dieses kleine Menschenkind dann dort sitzt und es wird nicht beachtet, dann ist das für mich eine große Form der Gewalt. Weil dieses Kind lernt etwas über sich und auch über die Interaktion mit anderen Menschen, was sich ja einprägt und als Blaupause fürs ganze Leben bleibt.
Genau.
Das dürfen wir nicht vergessen, dass diese Interaktionen, die stattfinden, die finden ja nicht statt, weil es irgendwie nett oder kuschelig ist, sondern weil ein Kind darauf angewiesen ist, auf dieses Gegenüber. Und wenn ich jetzt dieser kleine Mensch wäre, der nicht gut behandelt wird, und ich meine, das ist ja kaum messbar. Jetzt gucken wir mal, nehmen wir mal, du bist irgendwo, da sind zwei Erwachsene, zwei Kinder. Da ist schon mal alles positiv, Personalschlüssel positiv, positiv, positiv. Wahrscheinlich würde dann eine fehlende Interaktion mit einem Kind überhaupt nicht ins Gewicht fallen, sodass das auf die Seite von nicht so gut, also du brauchst ja immer messbare Werte, damit du halt so eine Aussage auftreffen kannst. Und das ist ja sehr schwer messbar. Wenn ich jetzt aber ein Kind bin, dem es nicht gut geht, aus welchem Grund auch immer, in der Kita, in der Krippe, da gibt es eine Diskussion darüber, dass es nicht gut geht, dass es mir nicht gut geht. Und dann kommen Menschen, die sagen, ja, aber es gibt auch Gute. dann würde ich mich als betroffenes Kind, das wäre für mich wie ein Schlag ins Gesicht, wo ich sage, ja, das Gute, das muss normal sein. Also du machst ja auch immer gerne diesen Vergleich mit, weiß ich nicht, Flugzeug oder andere Berufsgruppen. Da gucke ich ja auch nicht danach, dass man mir immer wieder erklärt, dass es durchaus auch Gute gibt. Ich steige einfach in ein fragiles Flugzeug nicht ein.
Also man könnte den Vergleich ja mal anbringen. Ich habe mir das als Kind immer gewünscht. Wenn von einem Flugzeugabsturz gesprochen wurde in den Nachrichten, wollte ich immer zum Vergleich haben. Und Sie müssten jetzt dazu sagen, wie viele Flugzeuge gut gelandet sind. Dass ich einfach weiß, von wegen, okay, das passiert ganz, ganz selten. Nur wenn wir den Vergleich jetzt mit Kitas aufmachen, da wird es ganz schön dunkel.
Ja, genau.
Gut, das ist natürlich nicht messbar, das werden wir nie überprüfen können. Nur ich habe eben jetzt gerade in Einrichtungen, in denen ich war, dieser Schlüssel, dieser 1:1 Schlüssel war natürlich eine Ausnahme. Nur nochmal, ich war nirgends mit Personalmangel. Ich war ganz, ganz oft gerade in Krippen war ich jetzt viel, wo zum Beispiel 8 Kinder da waren, weil jemand im Urlaub war oder krank war. Und 3 Erwachsene mit den 8 Kindern oder mal 3 mit 9 Kindern. Ich hatte auch mal 2 mit 7 Kindern. Also alles einen Schlüssel, wo wir im Prinzip entspannen. Also ich habe jetzt überhaupt nie die Variante gesehen, 12 Kinder, ein Erwachsener. Einfach die Erlebnisse der letzten Wochen. Und ich habe aber ganz, ganz oft gesehen, also ich sage mal was Schönes am Anfang, es gab auch eine Krippe, da sind die Kinder morgens reingekommen, völlig entspannt, wirklich glücklich, die waren lustig, die haben gelacht, die sind gut angekommen. Es waren allerdings alles sehr viel ältere Kinder, die waren so kurz vorm, ja, da war das, ich glaube, das jüngste Kind 2,5. Was ich dann beobachtet habe, und das würden viele nicht als gewaltvoll sehen, und es ist natürlich auch schwer, das so einzuschätzen, die Kinder waren da und da hat auch niemand geweint und es gab keine Schreierei, es wurde kein Kind rumgerupft, aber sie waren halt da und es haben sich oft die Erwachsenen einfach nicht um Kinder gekümmert. Und im Reflexionsgespräch war dann oft das Thema, naja, wir haben sie spielen lassen, wo ich sage, ja, ich bin ja der größte Fan von Kinder spielen lassen, nur die haben nicht gespielt. Die saßen halt da, haben irgendwas in der Hand gehabt und haben sich vielleicht mal was abgenommen, dann wurde da interveniert und dann wurde aber auch interveniert mit, wir nehmen uns hier nichts weg. Wo ich mir denke, das versteht das Kind aber einfach noch nicht. Also da wurde nicht interveniert mit, oh, ich sehe, du willst das auch haben. Und da denke ich mir schon, das sind halt, sind das jetzt, wie siehst du das, sind das jetzt schon Feinheiten? Bin ich da zu anspruchsvoll? Da schaue ich auch immer wieder hin, ne? Ob ich mittlerweile so sensibilisiert bin, dass ich wirklich schon Flöhe husten höre. Ich glaube es nicht.
Nein, absolut nicht, weil das ist doch das, Anke, wo ich finde, dass da das Augenmerk genau hin muss. Und das haben wir ja noch nicht mal dort. Wie soll denn Interaktionsqualität gemessen werden? Also da, ne, gerade bei den ganz Kleinen. Und wenn ich mir vorstelle, dass das schlechte Abschneiden unserer Krippen auf die wirklich messbaren Dinge fällt, dann glaube ich, wären diese Feinheiten zu messen, würden wir noch viel schlechter abschneiden.
Also man könnte sie schon messen, es wird nur nicht gemacht, weil das ist genau der Punkt. Ja. Wenn wir da jetzt noch messen, ja dann können wir, dann ist es halt durch, gell?
Natürlich kann man die Interaktionsqualität messen. Und ich würde mir auch wünschen, ich würde zum Beispiel mir so sehr wünschen, dass mal evaluiert wird, wie, so du hast ja auch selber erzählt, du kennst sehr, sehr gute Krippen, wo die Kinder total freudig kommen, wo die Kinder vor allen Dingen aber auch freudig gehen. Ich finde ja das Gehen viel wichtiger als das Kommen. So, also wie gehen Kinder wieder, ne? Mit wie viel Stress und wie viel Belastung geht ein Kind wieder? Und wenn wir da mal messen würden oder wirklich evaluieren würden, wie entwickeln sich diese Kinder, wie entwickeln sich andere Kinder in Krippen, wo tatsächlich sichtbar ist, dass die Dinge nicht so gut sind, was ja leider die meisten sind, aufgrund von. Und wir beide kennen so, so viele Menschen, die sich an uns wenden, die sagen, wir fühlen uns wirklich verstanden. Wir sind gute Krippen und Erzieherinnen und Erzieher.
Das ist ganz wichtig, Claudia, weil das, glaube ich, ist für unsere Zuhörenden wichtig. Die Menschen, die sich an uns wenden, das sind meistens, ich würde mal sagen, die am auf einem Level sind, wo sie sagen, ich kann nicht mehr.
Genau.
Und das sind schon die Guten, die dann aus dem System rausgehen, weil die Kindern Gewalt antun. Ich glaube, ich habe in all den Jahren, 2019 ja. im Herbst ist Seelenprügel erschienen. Wir sind jetzt 5 Jahre später. Habe ich richtig gerechnet? Ja, ne? Ja, 5 Jahre. Haben sich vielleicht, es waren höchstens 5 Menschen, die sich an mich gewendet haben, gesagt haben, Frau Ballmann, ich komme da nicht weiter, ich brülle die Kinder an, ich setze die raus, ich will anders handeln, ich weiß nicht wie. Also, und das sind ja die Allerbesten. Weil wenn jemand sieht, von wegen, hör zu, ich krieg's gerade nicht gebacken, ich brauche einen Weg da raus. Ja. Das sind ja die, mit denen wir am liebsten arbeiten würden, weil da kann man ja wirklich was bewegen. Die ja. Menschen, die momentan aus dem System gehen, weil sie nicht mehr können. Ich habe aktuell 5 Fälle, wo ich mir wirklich denke, ich kann verstehen, dass die gehen. Ich kann verstehen, dass die das einfach nicht mehr aushalten, wie sie zum Teil arbeiten, wie verlangt wird, dass sie arbeiten, so rum. Und wir sind wieder beim Thema Gewaltschutzkonzepte. Ja, schön, dass es sie gibt. Wir brauchen sie, nur wir müssen sie umsetzen. Und wir setzen sie nicht um, indem wir immer nur wieder sagen von wegen, ja, aber es gibt auch Gute. Ja, aber die Guten sind die Ausnahmen. Es tut mir leid, ich würde lieber was anderes sagen. Und du hast gerade gesagt, ich kenne gute Krippen. Ja, aber nicht besonders viel.
Also, und die Menschen, ja. die halt, mit denen wir viel im Gespräch sind, die sich auch teilweise Einzelgespräche führen, weil sie einfach nicht mehr können, ja. die sagen, also die fühlen sich tatsächlich auch wertgeschätzt durch die Dinge, die wir sagen, was mich unglaublich freut, weil nichts als Wertschätzung gemeint ist.
Ja.
Und es sind eingeladen, wirklich die Menschen hinzugucken. Und es ist überhaupt nicht dramatisch, wenn jemand Dinge eventuell getan hat. Es ist nur dramatisch, wenn er sie weiter tut. Und, aber das ist natürlich auch der bequemere Weg. Und innerhalb einer Gruppe andere Menschen zu finden, die vielleicht auch nicht unbedingt was ändern wollen, weil es auch unbequem ist, finden sich leider leichter als Menschen, die sagen, ja, wir übernehmen hier komplett die Verantwortung. Und diese Guten, ja. die fallen ja wieder hinten über. Also ich kenne ja. einige und du ja noch mehr, die, wenn sie was verändern möchten, eher gekündigt werden, weil sie unbequem werden, weil sie Dinge ansprechen, weil sie sagen, ja. hey, ich habe beobachtet, dass du so und so handelst. Das finde ich total unangenehm. Ich habe das Gefühl, dass das Kind sich nicht wohlfühlt in deiner Interaktion. Und das ist der Punkt, wo entweder die andere Person sich angeteasert fühlt, also gepiekst ja. fühlt.
Ja.
Und jetzt kommt es drauf an, was macht die? Sagt die, boah, jetzt wo du mir das sagst, boah, ich könnte total an die Decke gehen, aber danke, dass du mir das spiegelst. Ich brauche eine Nacht. Können wir da vielleicht morgen nochmal drüber reden? Mm. Und dann hätten wir schon einen Meilenstein. Aber die meisten Absolut. Weisen das ja von sich weg und sagen, was will die denn von mir? Die ist jetzt neu hier und will mir ja. jetzt erzählen, wie ich hier zu arbeiten habe.
Ja. Ja.
Und das erlebe ich halt viel, viel öfter auch in Supervisionsgesprächen mit Teams, die sich ja meistens an uns wenden, wenn sie kurz vor knapp stehen und
ja,
irgendwie
genau.
nichts mehr geht.
Genau, und ich glaube, dass bei den Menschen, die nicht bereit sind, ihr Verhalten und ihre Haltung in dem Moment auch anzuschauen, ich glaube, da ist dann ganz, ganz groß das Thema Scham und Schuld, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Ja.
Schuld ist eher was von außen kommt, wo man ein Gesetz zum Beispiel übertritt, und Scham ist was, wo man eigentlich weiß, ich müsste mich anders verhalten, ich tue es aber nicht, und das führt dann zu so einem Schamgefühl. Und ja. dann kann man natürlich, man kann auch Menschen, klar, man kann Menschen manipulieren, man kann ihnen Schuldgefühle machen. Nur ich kenne jetzt im Kita-Bereich, also nehmen wir mal ein Beispiel. Die Menschen, die sich an mich gewendet haben, nochmal, es waren sehr wenige, von wegen, Frau Ballmann, ich habe ein Kind rumgerupft, angebrüllt, ich weiß nicht, wie ich anders mit der Situation umgehen soll, ich fühle mich schuldig und ich schäme mich auch dafür. Da wird es angesprochen, da wird es ausgesprochen, und dann kann man sagen, herzlichen Glückwunsch, ja, Sie haben das gemacht, ja, das war nicht besonders toll, und jetzt machen Sie es anders. Und ja. auch wir beide, das sagen wir auch immer wieder, Ich fange ganz viele Seminare damit an, dass ich zum Beispiel erzähle, was ich alle schon gemacht habe. Da wird es mir heute noch schwindelig. Also wir sind hier nicht die Superpädagoginnen, die nie Fehler machen. Ja, und wir machen sie auch immer wieder. Aber es geht darum, eben zu reflektieren und dann eventuell auch biografisch zu arbeiten. Man kann auch, ohne dass man biografisch arbeitet, Verhalten ändern. Das möchte ich auch mal sagen, weil viele, viele Menschen... Oder andersrum, man muss, ich nenne das immer Seelenschatzsuche, das haben wir über die Stiftung schon gemeinsam, also du hast es gemacht, wo es eben nicht darum geht, dass ich nur schaue, was ist in meiner Kindheit eben nicht so gut gelaufen, sondern wo ich ganz klar sage, wir gehen weg von den Triggermomenten, wir konzentrieren uns auf die Glimmermomente und machen da was draus. Wir holen uns nicht die Traumafolgestörungen, sondern wir holen uns die Traumafolgekompetenzen raus. Ja, und es geht sehr gut und es ist ein sehr freudvolles Arbeiten, das übrigens nicht nur in die Kita-Arbeit mit einfließt, sondern ins gesamte Leben beeinflusst. Und ich glaube, wenn Menschen erstmal an dem Punkt sind, wo sie wissen, wie sie ticken, wo sie wissen, wie verhalte ich mich in welcher Situation, wo muss ich aufpassen, weil es mich eben piekst, wie du immer so schön sagst. Ja. In dem Moment fangen die ja auch an und kommen sich selber immer näher und gehen mit ihrem Leben anders um. Und in dem Moment, und das ist meine persönliche Überzeugung, wo ich selbstsicher mit mir bin und mich gut kenne, kann ein anderer mir überhaupt keine Schuldgefühle mehr machen und kann mich praktisch gar nicht,
genau,
wie sage ich's, sag du's,
Pieksen.
Ja, genau, pieksen. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, Anke, du bist eine Massenmörderin, dann kann ich sagen, nein, bin ich nicht. Und es macht mir weder ein schlechtes Gefühl noch sonst irgendwas, weil ich einfach weiß, dass ich es nicht bin. Und also ist so der eigene innere Kompass, ich glaube, den muss man irgendwann, wenn man mit Menschen arbeitet, wäre es besonders wichtig, egal in welchem Alter übrigens, den darf man finden.
Jetzt nehmen wir mal dieses, ich finde das Bild mit dem Massenmörder großartig. Danke, Anke. Jetzt verwandle ich mal den Massenmörder.
Ich überlege, möchte ich Massenmörderin sein? Nein, möchte ich auch nicht. Also ist auch kein versteckter Wunsch. Nee, möchte ich echt nicht.
Ich finde aber, das ist ja eine Anklage. Und es geht ja erstmal darum, dass man sagt, ich finde es super, weil ich finde es sehr einprägsam. Wir müssen das auch gar nicht runterkuscheln, sondern nehmen wir mal den Massenmörder. Und ich packe jetzt den Massenmörder ich nehme jetzt diesen Begriff Massenmörder und wandle ihn um in ein Salzfass. So.
Ja.
Und jetzt sitze ich in einer Runde mit PädagogInnen und ich sage so nach dem Motto, wir finden jetzt hier den Massenmörder. Und das ist jetzt dieses symbolisch, dieses Salzfass. Und dann erzähle ich ein bisschen was darüber und dann lasse ich dieses Salzfass rumgehen und jeder tunkt mal seinen Finger da rein. Und nur bei dem, wo es eine Wunde gibt, wird es auch schmerzen.
Ja.
Da, also die, die keine Wunde am Finger haben, denen wird dieses Salzfass auch nichts machen.
Genau.
Aber ist da eine Wunde, dann will die aber auch angeguckt werden. Es wäre schön, dass die nicht länger vor sich hin eitert, so unter dem Pflaster, so eiter, sondern die darf mal angeguckt werden. Und jetzt haben wir wieder diese Schuldpflaster, Schampflaster, was mache ich alles Pflaster. Und man muss das ja gar nicht in der Runde machen. Man muss das gar nicht mit Menschen machen, denen man vielleicht gar nicht vertraut. Aber man kann sich Leute suchen und sagen, mein Gott, ich gehe so ab. Man könnte jetzt so sagen, boah, die blöde Stolz und die blöde Ballmann, die hatten wir jetzt gerade hier bei uns im Seminar. Da gehen ja mit so einem scheiß Salzfass rum, reden irgendwas und die spinnen ja wohl. Das kann ich natürlich auch alles von mir weggeben. Ich kann aber auch merken, oh, okay, da ist etwas, was mich wirklich beschäftigt, auch am nächsten Tag noch und übernächsten. Und eigentlich finde ich die beiden jetzt erst recht richtig blöd.
Ja, klar.
Dann kann man da mal gerne hingucken. Da kann man mal hinschauen, was ist denn da los? Und ich habe solche Momente auch immer wieder. Ich habe solche Momente mit Eltern, ich habe solche Momente mit Vorgesetzten. Ich meine, gut, ich bin selbstständig, aber ich habe ja immer mal Leute um mich herum, die mich buchen oder so.
Ja.
Es gibt immer solche Situationen. Und es ist so, so schön, da hinzugucken, weil es kann mir keiner was. Wenn ich aber immer gucke, dass ich im Außen versuche, das zu ändern, dann wird sich das, was meine Wunde bleibt, trotzdem eitrig. Wenn ich jetzt jedes Salzfass ausschütte, ändert es nichts, dass meine Wunde immer noch nicht heilt.
Nein, und das Leben, also weil du sagst, es gibt immer was bei dir auch, bei mir auch, ja logisch, das ganze Ding nennt sich Leben. Wir sind ja nicht irgendwie fertig, wenn wir mal alle möglichen Wunden geheilt haben. Erstens kommen auch immer wieder neue Wunden dazu. Wenn jemand kommt und beleidigt dich, dann ist es wahrscheinlich erstmal ein Schmerz. Und dann kannst du gucken, von wegen, ist es meiner, ist es mein Thema? Oder ist es das Thema des Menschen, der mich gerade beleidigt? Ja, nicht umsonst sagt man ja von wegen, dass eine Beleidigung mehr über den Menschen aussagt, der sie zum Beispiel ausspricht.
Ja,
und
genau.
Also Beleidigungen haben wir alle. Also da fällt mir gerade ein, ich bin mal in München auf der Lindwurmstraße gelaufen. Ich weiß noch genau, wo es war, an der Eisdiele beim Schuhgeschäft. Weiß nicht mehr genau, welche Jahreszeit das war. Auf jeden Fall bin ich da gelaufen, kommen mir zwei entgegen und sagen, boah, ist die fett. Und ich dachte mir erst, zu wen meinen die denn? Und dann dachte ich mir so, oh, die haben mich gemeint. Die haben mich auf offener Straße beleidigt, beschämt, diskriminiert, was auch immer. Und dann waren die aber einfach schon vorbei. Ich konnte mich gar nicht mehr wehren. Boah, das ist mir aber ganz, ganz lange nachgegangen. Also ich habe das nicht einfach von wegen abgestreift. Naja, deren Meinung. Ich dachte mir, boah, ist das fies. Boah, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich fett, ich fühle mich ganz grausam. Also es hat echt was gemacht mit mir. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich damit klargekommen bin. Jetzt nehme ich es als Beispiel. Nur es war total verletzend. Aber die Verletzung ist ja mein Thema. Also die haben ja auch was Schönes angeteasert, würdest du jetzt mal sagen, was ja natürlich ein Thema ist, das weiß ich. Und da komme ich jetzt gerade drauf, die haben es geschafft, mir ein schlechtes Gewissen zu machen, weil ich natürlich ein Thema damit habe, wenn ich morgens irgendwie zum Frühstück eine Packung Lebkuchen esse, was ich gerade nicht mache, aber sehr oft schon gemacht habe. Nochmal, aber es ist mein Thema, das die losgetreten haben. Und da glaube ich, wenn wir im Kita-Bereich sind, wenn wir sagen von wegen, wir haben wieder Gewalt beobachtet, wir haben wieder gesehen, wie Kinder ignoriert werden, wie für mich ja immer so eine ganz schlimme Situation, wenn Kinder, wenn sie einfach weinen müssen und niemand kümmert sich drum und es kommt jemand mit dem Kommentar, lass ihn oder sie stehen, die will nur Aufmerksamkeit. Also das finde ich mit das Schlimmste, was ich so erlebe. Oder wenn Kinder so essen müssen. Und zwar, ich meine, die Stopfvariante ist eine Variante, aber ich kann auch jemanden psychisch stopfen. Solche Situationen, wenn man das dann jemandem erzählt und dann kommt, ja, es gibt aber auch gute, dann ist das wahrscheinlich eine Form, wo sich der Mensch, der das ganze System jetzt verteidigen muss, vielleicht einfach auch fremdschämt.
Du hast ja eben so gesagt, dass auch wir Situationen kennen, wo wir nicht achtsam mit Kindern umgegangen sind. Ich habe auch Situationen, wo ich in der totalen Überforderung war und aus Gründen der, also ich konnte das zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht, da auch gut für mich zu sorgen, sondern war in diesem Funktioniermodus und bin da so über meine Grenzen gegangen, dass es am Ende des Tages für die Kinder aber nicht gut war.
Genau.
Und so, wenn ich jetzt das verändere, aber mir es eben nie angeschaut habe, also diese Wunde immer noch da ist, weil die so wabert in mir, weil ich da auch vielleicht noch nie mit jemandem geredet habe, weil ich eigentlich immer noch ein schlechtes Gewissen habe deswegen, aber heute meine Arbeit wirklich gut mache und mich jeden Tag redlich bemühe, da ist es ja auch schnell, dass dann jemand sagt, ja, aber könnte bitte auch jemand mich sehen, ich bin doch gut, ich arbeite doch gut. Und ich glaube, je mehr jemand weiß, was er kann und macht, umso weniger brauche ich auch die Bestätigung. Ich bin ja Tagespflegeperson noch. Die Tagespflege ist sicherlich einer der Bereiche, die den schlechtesten Ruf überhaupt in der U3-Betreuung hat. Tagespflegepersonen haben mit Abstand den schlechtesten Ruf. So, und da gibt es auch ganz, ganz viele richtig gute. Es gibt aber leider sehr, sehr viel mehr schlechte. Ich fühle mich niemals angesprochen, wenn jemand sagt, die Tagespflege ist eine Totalkatastrophe. Wie kann man sein Kind in die Tagespflege geben? Das ist ja, da fühle ich mich nicht angesprochen, obwohl ich Tagespflegeperson bin. Und ich muss dann auch nicht sagen, ja, aber wisst ihr, es gibt auch gute. Ich sage dann eher, ja, das kann ich verstehen. Es gibt allen Grund dafür zu sagen, da muss ein richtig großer Blick auf die Tagespflege geworfen werden, weil es läuft einfach sehr viel mehr schlecht als gut. Das setzt aber nicht meine Kompetenz in Frage. Ich weiß, dass ich gut bin. Mhm. Ich weiß, dass jedes einzelne meiner Kinder, wenn das die Tagespflege hier verlässt, mit dem Besten rausgegangen ist, was ich geben kann. Und damit will ich jetzt auch nicht sagen, mit dem Besten, was es irgendwie kriegen kann, sondern mit dem Besten, was ich geben kann. Ich bin total fein mit mir und meiner Arbeit. Deswegen berührt mich das auch nicht. Mhm. Das war mal anders. Mhm. Da steckte ich aber noch in der Überforderung. Und ich habe natürlich, ein Teil von mir hat sich angesprochen gefühlt. Der Teil, der aber noch nicht laut werden durfte, der aber auch ein bisschen Verteidigung haben wollte, der wissen wollte, ja, aber ich bin doch gut, oder? Es gibt doch auch die Guten. Und nein, da möchte ich gar nicht drüber reden. Natürlich gibt es die. Und wenn ich sehe, was ich für meine gute Arbeit, ich habe, mein Gott, aber wirklich, du weißt, ich wünsche mir ein bestimmtes Auto. Das ist so mein Traumauto. Das ist so, das ist auch nicht so wahnsinnig günstig. Aber glaub mir, das, was ich in meine Ausbildung an Geld gesteckt habe, da könnte ich mir fast zwei davon leisten. Ja. Das habe ich in meine Ausbildung gesteckt. Ich kriege keinen Cent mehr. Ich kriege für jedes Kind, was ich betreue, 5,50 Euro die Stunde. Egal, wie gut ich bin, egal wie viel Ausbildungen ich gemacht habe. Das muss ich aber nicht permanent betonen. Das ist ja meine Entscheidung, das zu tun.
Ja, aber das ist zum Beispiel was mich total ärgert. In der Tagespflege kenne ich mich einfach nicht gut aus. Im Kita-Bereich ist es ja aber auch so. Mache ich ja. Das ganz oft. Ich will mit dir unbedingt, das haben wir vor, das können wir vielleicht mal kurz ansprechen. Wir werden in absehbarer Zeit über Stolz und Ballmann auch so Abendvorträge machen und auch Beratungen und so weiter, weil wir merken, dass die Nachfrage gar nicht mal nach nur Claudia oder nur Anke, sondern die Menschen wollen uns zusammen. Kann ich gut verstehen.
Ja, weil wir sie kriegen auch eine Menge dafür.
Ja, und sie kriegen vor allem Feuer und Wasser. Also ja, sie kriegen viele verschiedene Blickwinkel und so weiter. Und außerdem sind wir unglaublich charmant und kompetent. Und wir haben beide so schöne Stimmen und
mit den Stimmen besonders könnte, im Moment.
Ja,
besonders
meine ich im Moment, ja.
So kratzige.
Ja, genau. Ich ziehe bei mir jetzt schon seit Wochen.
Wenn alles
durch.
Schief geht.
Ja, wenn alles schief geht, hätte ich da auch noch eine Idee.
Ich auch. Und besonders heute.
Ich werde heute meinen Pariboy aktivieren, damit ich mal nicht mehr so eine super sexy Stimme habe, sondern nur noch eine Anke-Stimme.
Mal gucken. Ich finde, es ist bei dir aber auch schon wirklich besser geworden.
Viel besser. Jetzt. Ja, viel besser.
Ja, es ist wirklich.
Ja. Ich höre mich schon. Ja, geht schon. Gut, ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen, dass ich genau das triggert meinen Gerechtigkeitssinn. Und mit Trigger meine ich jetzt Trigger. Wenn ich sehe, dass Menschen, die sich den Allerwertesten aufreißen und sich reinhängen und arbeiten und machen und tun und nochmal liebevoll mit Kindern umgehen, ich sage immer friedvolle Pädagogik leben, weil sie mit sich selbst einfach arbeiten, weil sie sich selbst gar nicht mal immer nur hinterfragen, sondern gelernt haben, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu lieben, mit sich selbst im Reinen zu sein, sagen wir es mal so. Diese Arbeit ist nicht nur schwer, das muss man einmal auch mal sagen. Also ich will wegkommen von dem Thema, oh, da muss ich erst meine ganzen tiefen Gründe entschlammen und dann muss das alles trockengelegt werden und erst dann kann ich ein guter Mensch sein, totaler Blödsinn. Das ist eine Sache von, ich sag von einer Minute.
Ja, man muss die Entscheidung treffen.
Richtig, das ist eine Entscheidung.
Und das geht so, zack.
Ja, ganz genau. Es ist nicht mal eine Minute, es ist eine Sekunde. Und das ist genau der Punkt, das wäre auch nochmal ein anderes schönes Thema. Oder vielleicht schaffen wir heute noch sogar noch ein bisschen was. Wenn die jetzt anfangen und kriegen aber andersrum, egal wie du arbeitest, du kommst in eine Gehaltsstufe und du kriegst immer das gleiche Geld. Du kriegst dann, oder ähnliches Geld, jemand, der mit sich arbeitet, der an sich arbeitet, der wie du zum Beispiel viel, viel Geld in Fortbildungen, Weiterbildungen und so weiter privat auch investiert, wird genauso entlohnt wie jemand, der das überhaupt nicht macht und halt einfach anwesend ist. Und das habe ich jetzt ganz oft gesehen. Ich bleibe dabei, ich sage diesen Spruch, ich weiß nicht, ich sage ihn jetzt einfach jede Stunde, vielleicht kommt er irgendwann mal irgendwo an. Personalmangel ist nicht unser Problem. Mangelndes Personal ist viel, viel dramatischer. Ja. Und ich habe in den letzten Monaten jetzt wieder gesehen, also Monaten seit Anfang September, seit beobachte ich das, jetzt haben wir Anfang November, in den letzten 2 Monaten habe ich viel weniger Personalmangel als mangelhaftes Personal gesehen. Ich habe Leute gesehen, die einfach keine Lust haben zu arbeiten, die halt die Zeit rumbringen. Ich habe Leute gesehen, die krätzig zu Kindern waren. Ich habe aber auch Leute gesehen, die einfach gar nicht zu Kindern waren. Die waren halt im Raum. Und da denke ich mir, es ist manchmal schwieriger zu arbeiten, wenn Leute da sind, die halt nicht arbeiten, die halt einfach nur da sind und Luft verbrauchen. Und dann kommen ja auch die Teamschwierigkeiten her mit den sogenannten Low-Performern. Ich glaube, ich wiederhole mich, aber ich muss mich wiederholen, weil es gibt halt leider da nichts Neues zu berichten. Ich glaube immer noch, dass dieses Ganze, dass das System, es wird sich von außen nicht verändern. Der Zug ist doch schon lange abgefahren. Ich habe selber ein Buch dazu geschrieben. Das ist, passiert nicht von außen, es passiert von innen, wie diese Wunde. Du hast es so schön erzählt, von wegen, die eitert halt unterm Pflaster schön weiter. Ja, ich kann mal auch ein Einhornpflaster drauf machen, dann sieht es ein bisschen schön aus, aber es stinkt trotzdem. Es muss halt von innen nach außen heilen und von innen nach außen bedeutet, dass sich Menschen, die in Kitas sind, für sich selbst auch einsetzen. Es gibt zum Beispiel die Kita-Verbände. Wenn man sich die Mitgliederzahlen anschaut, der Kita-Verbände, also Berufsverbände, wo sich wirklich auch was ändern könnte, wenn da viele Leute drin wären und die dann sich auch auf die Hinterbeine stellen und kämpfen würden, ja, sind schon nette Leute drin, aber es sind echt zu wenig. Also hier möchte ich Werbung machen für alle Kita-Verbände. Alle Menschen, die in Kitas arbeiten, tretet mal ein und es kostet fast nichts und man hat sogar noch Vergünstigungen und kriegt dann hier ein bisschen Schnickschnack, da ein bisschen Schnickschnack. Manchmal auch einen Vortrag, von mir auch. Haben wir nächstes Jahr im Odenwald. Habe ich gestern ausgemacht. Das ist ein Thema, wo sich Menschen auch um sich kümmern können. Und wir brauchen natürlich größtes Thema aller Themen, Persönlichkeitsentwicklung. Schon im Idealfall in den Fachschulen, da haben wir das noch nicht. Stück für Stück fangen die an, aber die fangen halt dann auch an mit Biografiearbeiten. Wir müssen noch an anderen Stellschrauben drehen. Es geht letztendlich geht's um diese Themen, wie sich schuldig fühlen, schlechtes Gewissen machen. Das wird mir ja immer vorgeworfen, dir garantiert auch.
Täglich.
Täglich, genau. Ja, Frau Ballmann, Sie machen, Achtung, Eltern ein schlechtes Gewissen und uns, dem System geht's eh schon schlecht und jetzt kommen Sie noch an und sagen, dass es überall Gewalt gibt. Die Eltern sind total verunsichert, stellen jetzt Fragen immer nach, wo ich mir denke, ja, herzlichen Glückwunsch, das will ich erreichen. Wie siehst denn du das mit dem Schlechten? Sie machen Eltern ein schlechtes Gewissen.
Tja, also.
Mach ich's?
Du kannst niemandem ein Gewissen machen. Bist du
Anke?
Anke, pass auf, du hast Fähigkeiten, die dich noch zu ganz anderen Dingen befähigen.
Massenmörderin.
Genau. Nein, 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 viel, 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 viel weiter drüber. Massenmörder wäre ja viel zu weltlich. Aber du kannst das Gewissen anderer Menschen beeinflussen.
Ich bin magisch.
Wow.
Ja.
Genau. Du, also ich die Fähigkeit habe ich auch. Die habe ich ganz oft schon bescheinigt bekommen.
Guck mal, ich habe es letzte Mal gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Tote mit uns kommunizieren. Und jetzt kann ich noch das Gewissen von Menschen beeinflussen. Ich glaube, ich überlege mir eine andere Karriere.
Wir haben jetzt natürlich den, also ich werde mir auf jeden Fall in Zukunft so ein, wie heißt dieses Ding mit den Knöpfen, weißt du, wo du so ein Jingle einspielst, wie heißt das? Ich weiß
Tonband?
Nicht, wie das heißt. Nee, es gibt so Knöpfe, die kannst du drücken.
Ja.
Ich weiß jetzt, wer mir das beantworten könnte.
Wo es dann so Möp macht, wo man so ein Buzzer drückt.
Wo du dann, Ja, genau, wo man dann Achtung, Ironie einspielen könnte.
Ja, das hatten wir das letzte Mal besprochen. Ja, wäre wichtig in meinem Fall, sehr wichtig. Also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass man einem anderen Menschen ein schlechtes Gewissen machen kann.
Nein, da sind wir doch wieder beim Salzfass.
Ja, du kannst Menschen manipulieren, aber da gibt es ganz spannende Untersuchungen. Oh, da kann ich von einer was erzählen. Ich weiß nicht mehr, von wem die ist und ich weiß auch nicht, von wann die ist, aber da gibt es zum Beispiel einen Raum, sind 10 Leute drin, einer ist draußen, einer kommt rein, dann kriegt er verschiedene Striche gezeigt, lange und kurze. Und dann einigen sich die, die praktisch im Raum sind, dass sie zu dem kurzen Strich sagen, das ist der längere Strich. Dann sagen halt 8 Leute von wegen, der Strich ist länger. Und dann derjenige, der aber genau sieht, dass der andere Strich, der längere, ich traut sich dann nicht mehr zu sagen, nee, ihr Lieben, das ist der längere Strich. Es gibt ganz wenig Menschen, die das schaffen, dass sie dann praktisch bei dem bleiben, was sie sehen, weil Menschen, Achtung, zur Gruppe gehören wollen. Sie wollen dazugehören. Und das haben wir in den Kitas nämlich auch. Da ist dann, wenn praktisch die meisten in einer Kita, zum Beispiel ein Kind, keinen Nachtisch geben oder den Probierhaps probieren lassen, dann passen sich die es eigentlich nicht wollen, passen sich oft da noch an. Und die sich nicht anpassen, die sagen, nein, ich mache das nicht, das ist nicht richtig. Das sind dann die, die gemobbt werden, gekündigt werden oder, oh, du bist ja viel zu weich, du mit deiner Kuschelpädagogik. Und das ist genau das Thema. Also man kann schon manipulieren und Massen verändern. Ich meine, politisch wissen wir ja auch, wie das funktioniert. Ist ja nichts anderes. Nur, ja. Menschen, die bei sich sind, Menschen, die sich das Denken nicht verbieten lassen, die kannst du eben nicht manipulieren. Und da müssen wir hin. Wir müssen Menschen so stärken oder Menschen befähigen, dass sie sich selber so stärken, dass sie eben nicht manipuliert werden, nur weil da irgendeiner sagt, nee, das ist der kürzere Strich.
Vor ein paar Jahren, Anke, ich würde gerne ein Beispiel bringen, habe ich noch die Möglichkeit gehabt, hier bei mir in der Krippe jemanden einzustellen und auch Praktikanten zu haben. Das ist aufgrund von Gründen, was sich das Jugendamt so überlegt hat, jetzt nicht mehr möglich. Also weder Praktikanten dürfen zu mir, noch darf ich jemanden einstellen. Ich hatte sehr viele Praktikanten und Praktikantinnen, also eigentlich hatte ich nur einen Praktikanten, sonst nur Praktikantinnen, die im Anerkennungsjahr waren oder kurz vorm Anerkennungsjahr oder danach, die also schon ausgebildete ErzieherInnen waren. Die belächelten, als sie kamen, doch diese Kuschelpädagogik, die ich ja hier gerne praktiziere und die ist, was mir auch gerne in Anführungsstrichen vorgeworfen wird oder vorgehalten. So, jetzt bin ich jemand, der weiß, was er macht. Und der weiß, dass das gut ist, was er macht. Und ich kann sehr gut mit diesen Menschen umgehen und sie abholen und sie wertschätzen mit ihrer Meinung und auch sagen, ich würde gerne verstehen, warum du das so machst. Machst du dich dann auch ein Stück weit auf für das, was hier ist? Also manchmal habe ich diese Leute mehrere Monate hier bei mir begleitet und keiner von denen ist rausgegangen und hat gesagt, oh mein Gott, das ist alles irgendwie total scheiße, was du da machst. Fast alle haben gesagt, wir waren sehr kritisch am Anfang und haben gedacht, naja gut, das gucken wir uns mal an. Und die sind mit einer anderen Haltung hier wieder rausgegangen. Weil ich hatte eine Dame, ich hatte ein Kind, keine 2, die musste alles immer ganz eilig machen, weil die musste immer ganz eilig andere Dinge erledigen. Die konnte sich nicht so lange damit aufhalten, zum Beispiel die Spaghetti mit einem Löffel zu essen.
Ja.
Weil es ja viel schneller ging, die mit der Hand zu essen. Meine Praktikantin konnte das nicht ertragen, dass dieses Kind sich mit den Fingern die Spaghetti in den Mund geschoben hat. Ich habe gesehen, wie nervös sie das macht. Und ich habe das beobachtet. Ja. Ich habe das dann nachher, wenn wir dann vielleicht mal draußen waren oder so, mal so gefragt, wie ging es dir gerade? Was hast du gefühlt? Sagt sie, boah, Claudia, ich finde das ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Die muss das doch lernen. Du musst ihr doch zeigen, wie das geht. Du musst, habe ich so gesagt, was ist denn deine Befürchtung? Dass sie das nie lernt? Und ja, genau. Sagt sie so, ja, wenn die das nicht lernt, ich so, schau mal, wenn die mit 15 immer noch Spaghetti mit den Händen isst, dann hat die ganz andere Probleme.
So ist es.
Weil das wäre auch in Ordnung, weil offensichtlich hat sie dann wirklich ein Problem. Mhm. Aber jedes Kind möchte lernen. Und ich bin so im Vertrauen, dass dieses Mädchen, weil wir es ihr vormachen, das auch so machen möchte. Der Löffel lag ja neben ihr. Ich habe ihr auch immer den Löffel angeboten. Ich habe aber nie sanktioniert, dass sie es nicht genommen hat. Ja. Und nach ein paar Wochen hat sie mit dem Löffel gegessen, wie alle anderen Kinder auch. Und wie wir eben auch. Wir haben es ja vorgemacht. Was aber viel wichtiger war, was hat das mit dir gemacht? Ich bin da dran geblieben wie so ein Terrier. Ich habe mich da festgebissen. Ich habe gesagt, ich möchte wissen, was du nimmst das jetzt
mit. Du diskriminierst nach Hause Terrier.
Und morgen kommst du. Nee, in dem Fall gar nicht, weil die dranbleiben. Also ich war ja in dem Fall der Terrier.
Stimmt, und habe mich da festgebissen.
Weil ich bin dran geblieben. Ich habe mich locker gelassen, sodass das verbinde ich mit Terriern, dass die da nicht locker lassen, auch wenn es manchmal vielleicht nervig erscheinen
schwierig
kann.
Die
lassen mich locker. Mhm. Und ich habe sie nach Hause geschickt und habe gesagt, bitte tu mir den Gefallen, nimm dir ein Blatt Papier, geh noch mal in das Gefühl rein, nimm noch mal das Bild, wie sich das Kind mit beiden Fäusten die Spaghetti Bolognese ins Gesicht schmiert, in den Mund schiebt, wie der Boden aussieht, wie der Tisch aussieht. Nimm das nochmal und geh mal voll ins Gefühl rein. Und schreib bitte auf, was bei dir kommt. Bitte, bitte, bitte. Ja. Sie wusste noch gar nicht, warum sie das tun sollte, aber sie hat's gemacht. Und dann haben wir darüber gesprochen. Wir haben uns auch manchmal nachmittags getroffen oder noch telefoniert und wir haben darüber gesprochen. Und ich habe gesagt, siehst du, das, was du fühlst, ist das. Nicht dass das Mädchen diese Spaghetti isst, sondern du fühlst es, weil es was in dir macht. Wir sind dann auch ein bisschen biografisch da eingestiegen, hin und her, aber sie konnte das nehmen. Anderes Beispiel, gleiches Kind, dieses Kind war einfach perfekt zum Lernen. Sie hatte einem Kind etwas weggenommen und mit diesem Gegenstand das Kind auch gehauen. Und jetzt war sie schon älter und ich glaube 3 oder etwas über 3. Und meine damalige Praktikantin sagte, Claudia, ich finde aber nicht gut, ich finde nicht in Ordnung, dass ich das Mädchen nicht bei dem Kind entschuldigen muss. Ich finde, dass das jetzt einfach hier so stehen bleibt und du das Kind, sie hat das dann gesagt, nicht anleitest, sich zu entschuldigen. Das finde ich nicht gut. Und dann habe ich gesagt, okay, du möchtest also, dass ich das Kind dazu zwinge, sich beim Kind zu entschuldigen. Meinst du denn, das Kind ist gerade in der Stimmung dazu, sich zu entschuldigen? Was spürst du denn gerade beim Kind? Ja, die ist wütend auf den anderen. Ist ja, wenn ich aber gerade wütend auf jemanden bin, möchte ich mich dann entschuldigen? Ja, aber das kann man ja so nicht stehen lassen. Ich so, Moment, ich kann das Kind nicht zwingen. Ich kann das Kind begleiten. Ich gehe zu dem Kind hin und habe gesagt, oh mein Gott, das hat dir wehgetan. Das war nicht in Ordnung, dass XY das gemacht hat. Bin aber auch bei dem anderen Kind, habe eine Hand auf dem Rücken, sehe auch dieses erschrockene Gesicht, dass das Kind ganz erschrocken ist, dass es dem anderen Kind wehgetan hat. Und ich habe gesagt, ich glaube, wenn alles wieder ruhiger ist, dann möchte sich XY bestimmt auch bei dir entschuldigen, weil wehtun wollte sie dir gar nicht. Und meine Praktikantin, die fand das unmöglich. Und was ich so toll fand, nächster Morgen, die Kinder kommen, das Kind sitzt neben dem Kind, auf der Treppe zieht sich die Schuhe aus und sagt, das tut mir leid, ich wollte dir nicht wehtun. Mir kamen so die Tränen und meine Praktikantin, oh wow. Also so die nehmen was mit, also das, was du eben gesagt hast, dass sie, wenn sie in so einem Negativumfeld sind, nehmen sie viel mit. Genauso nehmen sie aber viel mit, wenn sie in einem Positivumfeld sind. Und ich wäre ja sehr dafür, dass ich immer noch Praktikantinnen haben dürfte, damit sie das weiter lernen. Und in Teilen habe ich nach 10, 15 Jahren immer noch Rückmeldungen von PraktikantInnen, die mir sagen, Claudia, ich arbeite immer noch in der Krippe und dieses Praktikum damals bei dir war für mich wirklich absolut sichtverändernd.
Ja.
Und ich fände es gut, wenn es mehr davon gäbe.
Das müsste mehr davon geben, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe gerade in der letzten Woche kamen einige Anfragen von wegen, ob ich denn irgendwelche Modelleinrichtungen kenne, wo man so richtig lernen kann, wie es geht. Und nein, ich kenne keine.
Ist ja auch verboten, also in der Tagespflege zumindest.
Ja, aber das wäre was, was vielleicht gar nicht mal so schlecht wäre. Und ich habe selber schon drüber nachgedacht, immer wieder mal, sowas auf die Beine zu stellen, weil ich kenne einfach unglaublich viele gigantisch gute Pädagoginnen, die alles dafür geben würden, in so einer richtig guten Einrichtung zu arbeiten. Und ja. Also ich glaube, ich wäre der einzige Träger, der null Personalprobleme hätte.
Ja, ich glaube auch.
Ja, bin ich mir ziemlich sicher.
Weil wir auch mit dem Personal, also das Personal würde ja genauso wertgeschätzt werden, natürlich, wie ich mir Wertschätzung wünsche. Und das ist völlig egal, ob das der Herr ist, der am Nachmittag die Kita putzt, oder ob das die Köchin oder ob das, weiß ich nicht, die Studentin, die nach ihrem Bachelor bei mir arbeitet ist. Da gibt es keinen Unterschied.
Nee, also für mich auch nicht. Und ich glaube, es sind so mehrere Bereiche, an mehrere Schräubchen, an denen wir drehen könnten. Einmal natürlich so Sachen wie mehr Entwicklungspsychologie in den Ausbildungen. Das fällt mir immer wieder auf, dass Menschen, auch Fachkräfte, die zum Teil wirklich nicht wissen, was kann denn ein Kind in welchem Alter überhaupt können. Das sind, wenn ich meine Fortbildungen anschaue, die am allerschnellsten voll sind. Nackige Entwicklungspsychologie für die Kita in dem Moment natürlich. Wahnsinn. Dann, glaube ich, bräuchten wir viel, viel Persönlichkeitsarbeit. Ich weiß gar nicht, ist es überhaupt, soll man das überhaupt Arbeit nennen? Einfach so Wege, sich selber kennenzulernen, fände ich viel besser. Und dann natürlich eben Einrichtungen, in denen Menschen arbeiten, die, jetzt weiß ich, wie du arbeitest, ich durfte da schon ein paar Mal ein bisschen dabei sein, die zum Beispiel von dir lernen, wie kann ich eine Situation begleiten, und zwar nicht theoretisch, sondern praktisch. Und da zuschauen und da wirklich einfach mal nur hospitieren, nur anschauen, wie gehst du damit um, wenn sich ein Kind Spaghetti Bolognese mit zwei Händen ins Gesicht schmiert und hoffentlich viel im Mund ankommt, dass was drin ist. Wie gehst du damit um, wenn Kinder sich streiten, weil der eine vom anderen was haben will? Wie gehst du damit um, wenn Menschen dir die Schuld zuweisen? Und ich glaube halt einfach, in dem Moment, wo ich jemandem die Schuld gebe, wo zu mir zum Beispiel jemand sagt, Frau Ballmann, Sie machen Eltern Schuldgefühle, denn Eltern geht's doch sowieso schon schlecht. Und jetzt kommen Sie an und sagen auch noch, nee, so super ist das alles nicht, gucken Sie mal genau hin. Wo ich mir denke, wenn jemand versucht, bei mir Schuldgefühle zu wecken, dann will er doch mir die Verantwortung übertragen.
Ganz genau.
Die Verantwortung kann ich und werde ich und will ich nicht übernehmen. Ich denke, ich glaube, in Einrichtungen, in denen wirklich gut gearbeitet wird, und die gibt es, das sind Eltern willkommen. Das sind vor allem auch Elternfragen willkommen. Ja. Und da kann auch, und das finde ich immer so wichtig, dass die Pädagoginnen in den Kitas, dass die auch ihre Kompetenz zeigen. Und Eltern auch sagen, wir wissen, warum wir zum Beispiel ein Kind nicht bestrafen. Das gibt es ja auch immer wieder, dass Eltern sagen, von wegen, ich möchte, dass mein Kind
auf dem Teppich sitzt. In der Mitte des Raumes.
Oh ja.
Das ist ein gutes Beispiel.
Ich kenne das Beispiel, erzähl es doch bitte mal.
Da gibt es.
Oder ist es zu.
Nein, das ist ja niemand, der bei mir in der Betreuung ist, sondern es geht ja um eine Kollegin.
Ganz wichtig.
Sondern ein kleines Kind, 2,5 Jahre alt, sehr, sehr introvertiert und sehr angepasst. Und ist halt in der Betreuung auch immer wenig auffällig und macht wirklich alles, was man ihr sagt. Und es gab jetzt einen Hospitationstermin zu Hause und die Kollegin war dort und es gab halt mit dem Kind, ich weiß es nicht, es hat das Spielzeug des Geschwisterchens weggenommen, was gerade 6 Monate alt ist. Und dieses Kind wurde sehr, sehr klar darauf hingewiesen, dass das Spielzeug des Geschwisterkindes war und dass es das nicht zu nehmen hätte. Und die Kleine fand das aber nicht so. Ich meine, 2,5, da sind wir ja auch noch mitten in der Autonomiephase. wollte das so aber gar nicht sehen. Und dann sagte die Mutter, du hörst jetzt damit auf, du weißt ganz genau, was passiert, sonst setze ich dich wieder auf den Teppich, so wie der Papa dich gestern dahingesetzt hat. Und meine Kollegin fragte dann, was das denn bedeuten würde. Und die Mutter hat schon voller Stolz gesagt, also wirklich voller Stolz, dass es bei denen halt sehr klare Regeln gibt, sie sehr für Disziplin ist. Mhm. Und dieses Kind, wenn sie ein Fehlverhalten zeigt, auf einem runden Teppich in der Mitte des Kinderzimmers sitzen muss, bis die Eltern entscheiden, dass sie dort wieder weg darf. Hm. Und meine Kollegin hat das jetzt einfach so hingenommen. Sie hat das auch mit den Eltern nicht diskutiert. Sie war schon sehr schockiert und hatte mir das dann erzählt. Sie sagt, sie erlebt das sehr häufig, gerade in Familien, die sehr bindungsnah sind. Also nicht bildungsferne Familien, sondern sehr bildungsnahe Familien, mhm, wo die Kinder schon sehr früh auf Spur sind. Das kleine Geschwisterkind ist auch erst ein paar Monate alt. Das geht aber jetzt demnächst auch dort in die Einrichtung und zwar Vollzeit.
Kann das schon sitzen?
Nee, das ist ja erst 6 Monate
alt. Da muss man auf dem Teppich halt liegen bleiben dann.
Ja.
Aber die Ironielampe wäre jetzt wieder wichtig gewesen.
Ja, genau. Nee, das kommt dann in Maxi-Cosi, damit es auch nicht wegkrabbelt. Auch diese Maxim-Cosi-Methode habe ich ja bei Kollegen auch schon gesehen.
Ja,
da war ich in einer Kita und da sitzt ein Kind, ziemlich beleidigtes Gesicht, in einem Maxi-Cosi mitten im Raum. Ich so, was macht der denn da? Ja, der hat eine Auszeit. Ich so, eine Auszeit? Und dann wurde mir halt gesagt, Fehlverhalten hin und her. Und ich habe dann gefragt, mich würde die richterliche Genehmigung interessieren. Und da guckt nämlich, was für eine richterliche Genehmigung. Ich so, naja, das Kind ist fixiert.
Also mich
und ob das jetzt an der Heizung fixiert ist, mit Kabelbindern an der Hand oder im Maxi-Cosi, das ist kein Unterschied. Das ist beides Freiheitsberaubung. Das um das unfassbar. Aber noch zum Abschluss zu bringen, vielleicht fragen sich jetzt einige, wieso Maxi-Cosi ist doch das ist doch sogar DIN geprüft. Ja,
und
zur Sicherheit während des Transportes in einem Auto, aber nicht zur erzieherischen Maßnahme oder zum Freiheitsentzug. Und das ist ein ganz großer Unterschied, weil diese Pädagoginnen, die dort gearbeitet haben, waren fest davon überzeugt, dass das richtig so ist, was sie tun. Und die fanden mich, glaube ich, ziemlich blöd, dass ich gesagt habe, ich möchte beim nächsten Mal die richterliche Verfügung sehen, dass dieses Kind fixiert werden darf.
Ja. Das ist ganz spannend. Ich kenne Menschen, die arbeiten als Krankenpfleger in Psychiatrien und da wird gelegentlich fixiert und da habe ich mich schon oft darüber unterhalten, von wegen, ab wann dürft ihr das machen, ab wann macht ihr das, was sind die Gründe dafür, einen Menschen zu fixieren. Und wenn ich mir jetzt gerade über, da geht es um ganz große Geschichten, ja, wo die einfach andere verletzen und sich verletzen. Ich stelle mir einfach gerade vor, ein Kind, das noch im Maxi-Cosi-Alter ist, da wird mir schon schwindelig bei dem Wort Fehlverhalten. Wo ich mir denke, also der Einzige, der hier Fehlverhalten zeigt, ist der Mensch, der das Kind fixiert. Das ist ein ganz großes Thema und mein scheinender Moment heute, da geht es eben auch um Verhalten, es geht um Schuld, es geht um Schuldgefühl. Ist einfach der, dass ich selber zu 100% als psychisch, sagen wir mal, gesund mag ich jetzt gar nicht sagen, einfach als erwachsener Mensch, der in einem Arbeitsverhältnis steht, bin ich zu 100% dafür verantwortlich, für das, was ich tue, was ich sage, was ich denke und was ich fühle. Und die anderen sind ebenso 100% dafür verantwortlich, für das, was sie tun, sagen, denken und fühlen. Und ich glaube, wir müssen da starrere Grenzen ziehen und nicht andere dafür verantwortlich machen, wie ich mich gerade verhalte. Das ist meine Entscheidung. Das ist mein scheinender Moment.
Und so können wir die Welt verändern. Wenn jeder, ich meine, das ist ein Spruch, den gibt es immer schon, wenn jeder vor seiner eigenen Haustüre kehrt.
So ist es.
Ist ja auch nichts anderes. Und mein scheinender Moment ist die Salzfass-Metapher.
Ja.
Dass wir uns überlegen, wenn uns etwas piekst, also wenn jemand etwas macht und wir gehen damit sehr stark in Resonanz und wir sind wütend, verletzt, enttäuscht, was auch immer an Emotionen kommt, dass wir uns klar darüber werden, wessen Finger ist denn jetzt im Salzfass und hat die Wunde?
Ja, genau. Es sollte so kleine goldene Salzfässchen geben, die man sich umhängt, so als Erinnerung. Shine on, liebe Claudia.
Shine on, liebe Anke.